denke, ihr habt alle schon mal das Sprichwort gehört. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ich denke an diesen Sprichwort, da hängt sehr viel Wahrheit dran. Aber für uns Christen hat es manchmal einen bitteren Nachgeschmack. Sind wir nicht mehr vertrauenswürdig? Gilt es auch für uns? Wir wollen doch niemanden kontrollieren, oder? Ich denke, wie wichtig ist es doch, das Vertrauen im Zusammenleben und Zusammenarbeiten des Menschen. Vertrauen in die guten Absichten, Vertrauen in die Worte und in die Fähigkeiten des anderen. Wir vertrauen doch sonst so vielen Sachen, die wir als selbstverständlich empfinden. Zum Beispiel, wenn wir in der Gastwirtschaft gehen zum Essen, niemand prüft doch vorher vor uns, was da drinnen ist im Essen und in den Getränken. Oder beim Arzt. Fragen wir denn den Arzt, ob er überhaupt kompetent genug ist, eine Diagnose zu stellen? Und ich denke, bei uns, wenn es um Glaubensfragen geht, da setzen wir schon einen anderen Maßstab an. Und im Umgang mit unseren Geschwistern sind wir oft empfindlicher, legen vieles auf die Goldwaage. Ich denke, es gibt da Situationen, wo es nötig ist, zu kontrollieren. Wenn wir bloß an unsere Kinder denken, wenn die im Internet unterwegs sind mit ihren Handys. Und ich denke, es gibt da noch genügend andere Beispiele. Und ich denke, Fakt ist, Vertrauen und Kontrolle können sehr wohl missbraucht oder auch gut genutzt werden. Es lohnt sich also, dem vertrauensvollen Verstehen allerhöchste Aufmerksamkeit zu schenken. Und in unserem Alltag, wie gesagt, erfahren wir oft Gegenseitiges. Wie schnell geht auch vorhandenes Vertrauen verloren, geht in die Brüche. Und noch schwieriger und mühsamer gestaltet sich dann der Versuch, verloren gegangenes wiederherzustellen. Woher kommt denn das, dass wir einander nicht immer trauen können? Dass wir vieles in Frage stellen? Wir kontrollieren die Aussagen des anderen? Sind wir uns vielleicht dann nicht mehr sicher, ob das auch die Wahrheit ist, was er uns sagt? Und ich denke, da sind schon manche Freundschaften auseinandergegangen. Und ich frage mich, wer von uns hat noch niemanden enttäuscht? Verschuldet oder unverschuldet? Und da stehen wir nun mit unserer Schuld und wissen nicht, was wir tun können. Und ich denke, auf das alles hat die Bibel eine Antwort. Die Menschen haben von Anfang an Gottes Vertrauen, Gottes guten Geboten misstraut und sind so auch zu Sündern gefahren. Und ich denke, auch wir sind nicht viel besser. Und das zeigen wir auch durch unser Leben. Der andere mehr, der andere weniger. Und ich sage bewusst, Gott sei Dank, haben wir einen Mittler, der diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat. Und diese Versöhnung dort, die soll uns Hoffnung machen, soll uns Mut machen, dass die Beziehung unter uns Menschen auch wieder in gute Bahnen gelenkt wird. Und auf dieser neuen Grundlage können Misstrauen und Kontrolle immer mehr an Bedeutung verlieren. Ich denke, die Liebe Jesu, die uns verbindet, die möchte immer mehr in den Vordergrund rücken, möchte immer mehr unser Leben bestimmen. Und dazu gehört auch eine Portion Disziplin, Rücksichtsnahme und auch einmal auf sein Recht verzichten. Bereit sei zur Vergebung. Ich lese uns jetzt ein paar Verse aus dem Hebräerbrief, das Kapitel 10, die Verse 35 bis 39. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Mir sind da drei Punkte besonders wichtig geworden. Der erste Punkt ist Ermahnung, der zweite Vertrauen, also unser Glaube, und der dritte Punkt Standfestigkeit, wo stehe ich wirklich? Und wir Christen, wir leben dann nicht bloß allein vor unserer Bekehrung, sondern aus den Lebenskräften des gegenwärtigen Christus. Und was Jesus seinen Jüngern unmittelbar vor seinem Weg ans Kreuz gesagt hat, das gilt den Gläubigen aller Zeiten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und diesen Gedanken greift der Schreiber des Hebräerbriefes in seiner Ermahnung auf. Werft euer Vertrauen nicht weg. Wegwerfen hat vielleicht noch eine größere Bedeutung als wir loslassen. Wir sollen festhalten an unserem Glauben, festhalten am Erlebten. Und ein paar Verse vorher steht, erinnert euch der früheren Tage, auch wenn es schwere Tage waren, Schmähungen, Bedrängnisse, aber auch Tage der Erkenntnisse. Und ihr werdet einst einen bleibenden Besitz haben. Und wir wissen alle, unser Glaubensleben wird hin und her gerüttelt. Und ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir nicht bestehen. Jesus ist beim Vater, aber dennoch spüren wir seine Kraft in uns. Und der Apostel spricht ja von großer Belohnung. Welche Belohnung ist denn da überhaupt gemeint? Das ist die Herrlichkeit bei Gott selbst. Gott selber ist der Vergelter, Gott selber ist der Belohner, der uns diese Belohnung auch zuspricht. Haltet eure Hoffnung fest. Ich denke, wir wissen, dass wir uns das nicht verdienen können oder verdienen müssen. Wir sollen offen sein für seine Liebe. Offen, dass wir den Willen Gottes erkennen, aber auch dann tun. Hingabe unseres Lebens. Ohne diese Bereitschaft, denke ich, ist unser Glaube tot. Ist unser Vertrauen nur ein Wort? Ermahnung in Liebe wird unseren Weg, unseren Glaubensweg immer begleiten. Wir sehen hier, wie wichtig Ermahnung sein kann, wenn sie nicht mit dem erhobenen Zeigefinger praktiziert wird. Wer in Liebe zurechtweist und wer auch sich auch in Liebe zurechtweisen lässt, wer den Herrn vertraut, der wird belohnt. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Ich denke, in diesem Wort Geduld steckt auch das Wort Erdulden mit drinnen. Unser Glaube erlebt nicht bloß Sonnenzeiten, das wissen wir alle. Bedrängnis, Schwierigkeiten, Krankheiten, all das begleitet unseren Weg. Denken wir jetzt bloß an den Coronavirus. Wir müssen uns bewähren, erdulden, was die Menschen und was wir uns auch manchmal selber antun, wie wir gegenseitig miteinander umgehen. In der Bibel steht, wir sollen uns schleifen lassen. Erkenntnis, Gehorsam, das sind auch Voraussetzungen, um den Willen Gottes zu tun. Und wir kennen ja alle das Wort, wo es heißt, Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. Lassen wir uns wirklich von ihm formen? Haben wir genügend Geduld, was unser Glaubensleben betrifft? Ich denke, auch hier müssen wir lernen. Langsam zu wachsen ist nichts Negatives. Wer zu schnell losrennt, der vergeudet manchmal viel zu viel Kraft. Und der verliert dann den Mut. Wir sollen das Verheißene erlangen, die Zukunftshoffnung der Gemeinde. Und wir haben gelesen, Jesus wird einst wiederkommen. Noch eine kleine Weile und dann kommt er. Haben wir das wirklich im Blick? Freuen wir uns jetzt wirklich drauf, jetzt in diesem Moment? Kommt da vielleicht sogar ein bisschen Angst auf? Alles loslassen, was wir uns erarbeitet haben? Unser Haus, unser schönes Auto, unsere Freunde? Sind wir wirklich vorbereitet, wenn er kommt? Oder müssen wir noch ganz schnell was erledigen? Und ist denn überhaupt die Hoffnung, dass er bald wiederkommt, unsere stärkste Antriebskraft in unserem Glaubensleben? Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Bahnt sich hier vielleicht schon eine Entscheidung an? Verloren sein oder gerettet sein? Und ich denke, jeder kann selbst entscheiden, auf welchen Weg er gehen will. Und Gott macht dir heute ein Angebot. Ich denke, kann man auch Christ sein, ohne an das Kommen unseres Herrn zu denken? Zu glauben, vielleicht weil es uns nicht schmeckt, dass er auch richtet, wenn er kommt? Wir möchten doch lieber belohnt werden. Wir lesen doch so viel von Geduld und von Gnade. Zum Schluss werden doch alle gerettet, oder? Ich habe gelesen, es gibt doch so eine Allversöhnungslehre. Und was steht in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, die Verse 14 bis 16? Jesus wird die Launen ausspeien aus seinem Munde. Und meine Frage war gleich, gehöre ich da auch dazu? Gehören wir dazu? Ich bin doch getauft, gehöre zu einer Glaubensgemeinschaft. Ich tue doch niemand was Böses. Gehe ab und zu in den Gottesdienst, ich bin doch gerettet. Ich weiß eigentlich genug, mir reicht es. Und was rät uns dann Jesus? Lasst euch im Feuer läutern, kauft euch Augensalbe, damit ihr wieder richtig sehen könnt. Das gehört auch zu der Botschaft, die wir verkünden sollen. Da gehört Buße dazu. Und Jesus möchte anklopfen an unserer Herzenstür. Er möchte uns vergeben. Er möchte mit uns Abendmahl feiern. Und in seinem Wort steht, wer überwindet, sitzt einst mit mir auf dem Thron. Wir merken also, ewiges Leben oder verloren sei, das beginnt schon hier auf dieser Erde. Und neulich war ein Prediger da, der hat gesagt, das ist das ABC unseres Glaubens. Und ich denke, wir wissen doch alles, für was das ABC steht. Alle brauchen Christus. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Heute wäre ja eigentlich Gideons Gottesdienst gewesen. Und das dürfen wir auch mir weitergeben. Jedes Testament, jede Bibel, die wir weitergeben, die zeugt davon, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Und jeder kann jetzt selber entscheiden, auf welchen Weg er gehen will. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Nur wer durch Jesus gerecht gemacht wird, der kommt, der erlangt auch einmal diese Verheißung. Und er muss einfach eine Entscheidung für Jesus treffen. Und das müssen wir in Glauben annehmen. Nicht nur treffen, sondern auch leben. Wer nicht weiß, wie er das machen soll, der möchte einfach Mut machen. Such dir jemand, der mit dir betet. Wir Christen nennen ja das Lebensübergabe. Manche stören sich an dem Wort, aber das bedeutet nichts anderes, als wir wirklich auf Jesus schauen, das tun wollen, was Jesus macht, was Jesus uns gesagt hat. Ich denke, Jesus wartet einfach auf eine Antwort von uns. Und er lädt dich ein, zur Schar der Gläubigen zu gehören. Es lohnt sich, im Kreis von Schwestern und Brüdern Gefahren standzuhalten. Gemeinsam auch Not durchzutragen. Gemeinsam dem Feind zu widerstehen und gemeinsam Jesus als den Retter dieser Welt zu verkünden. Wir sollen nicht zurückweichen, auch wenn Gefahr droht. Und ich denke, der Schreiber, der weiß eigentlich um die Gefahr. Er weiß, dass der Teufel alles versucht, das in Frage zu stellen, uns Christen durcheinander zu bringen. Wenn wir nicht wachsam sind, fallen wir seinen Lügen, seinen falschen Versprechungen zum Opfer. Und ich denke, ihr wisst alle, was ein Trichter ist. Da oben wird oben was reingeschüttet und dann verteilt er sich ganz, ganz langsam im ganzen Gefäß. So ist es auch bei uns. Wir merken es oft zu spät, wenn wir den Gefahren dieser Welt auf den Leim gehen. Gott sei Dank, sage ich, haben wir einen Filter, den Heiligen Geist, der uns wachrüttelt, der uns warnt, der das alles dosiert. Und der Schlussvers des 10. Kapitels will uns Mut machen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern von denen, die ihre Seele erretten wollen. Und mein erster Gedanke war, ganz schön überheblich. Klingt das nicht ein bisschen noch stolz, wenn ich da manchmal auf mein Glaubensleben schaue, wo ist da meine Standfestigkeit? Und das erste Mal, wo ich so richtig durchgeschüttelt wurde in mein Lehm, wo mein Glaube wirklich auf dem Prüfstand stand, wo mein Glaube in Gefahr liegt, war, das liegt gut 12 Jahre zurück. Ich denke, ich habe es hier schon mal erzählt. Ich habe ja damals so einen theologischen Grundkurs für 2 Jahre besucht. Und er ist ja von unserem Bund und von anderen freikirchlichen Gemeinden angeboten worden. Grundkenntnisse in der Bibel, Bereitschaft, den eigenen Horizont zu erweitern, Bibeltexte auszuweiten und auch Bibel zu halten, aber Predigt zu halten. Das waren die Voraussetzungen. Und schon bald bin ich an meine Grenzen gekommen bei diesen Seminaren. Mein biblisches Verständnis, das schien veraltet zu sein. Es war zwar nicht falsch, aber oft in Frage gestellt. Aber schwierig ist es dann wirklich erst geworden, wie es um Taufe ging, um Abendmahl und um die Auferstehung Jesu. Ich konnte zwar meinen Horizont erweitern, konnte andere Erkenntnisse stehen lassen, aber dass Jesus nur sinnbildlich von den Toten auferstanden ist, das war eigentlich zu viel für mich. Und in dieser Zeit habe ich wirklich viel gebetet, habe viele Geschwister um Hilfe gebeten. Wir haben im Hauskreis darüber diskutiert, haben darüber gebetet. Und ich war nah dran, abzubrechen. Aber eines Tages habe ich dann unerwartete Hilfe bekommen. Jemand hat zu mir gesagt, die Bibel ist die Schatztruhe, aus der du schöpfen kannst. Und die Theologie kann für manchen zum Giftschrank werden. Da ist mir eigentlich bewusst worden, wir müssen für die Theologen, für die Pastoren, wir müssen für die beten. Die stehen besonders im Fokus vom Teufel. Und ich habe mich persönlich wieder sicherer gefühlt. Mein Glaube hat standgehalten, wenn auch mit vielen kleinen Steinen auf meinem Weg. Und als ich mich mit diesem Text befasst habe, da habe ich wieder gespürt, dass Gott sein Versprechen hält. Wir können standhalten mit seiner Gnade. Wir müssen nicht zurückweichen. Und da ist mir der Psalm 92 wieder in Erinnerung gekommen. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder am Libanon. Und ich war vor etlichen Jahren in Ägypten, und da haben wir auch so eine Pyramide besucht. Und diese Pyramide war circa 4000 Jahre alt. Und vermutlich hat sie auch der Abraham gesehen, als er nach Ägypten kam. Und als uns der Sprecher erklärt hat, diesen Bau erklärt hat, verwies er auf dunkle Stellen zwischen den Felsquadern und erklärte uns, dass es sich hier um Zedernbalken handelt, die im Libanon kauert worden sind und sind dann mit dem Schiff nach Ägypten gebracht worden. Und als Stützen in den Quadern haben sie den Zahn der Zeit über 4000 Jahre lang überlebt. Warum vergleicht uns Gott mit diesem Baum? Ich habe nachgelesen, was es mit diesem Zedernholz auf sich hat. Die Zeder ist eine langsam wachsende Pflanze. Das Holz ist hart und außerordentlich widerstandsfähig. Und Zedernbalken im Boden eingerammt sind nach Jahrhunderten noch unversehrt. Und es ist das einzige Holz, das nicht von den Termiten gefressen wird. Und das erinnert uns an uns selbst. Auch wir sollten vom Zahn der Zeit nicht angefressen werden. Der moralische Sittenverfall sollte uns nichts anhoben. Sind wir wirklich wie Zedernholz? Wachsen wir langsam, aber stetig? Wir haben es vorhin gehört, auch der Coronavirus, der sollte uns nicht nur Angst machen. Wir haben einen starken Gott, wir können Vertrauen in ihn haben. Und ich selber möchte auch nicht ein schnell wachsendes, leichtes Holz sein, das schnell wieder unbrauchbar wird. 2-3 Jahre oben und dann wieder ganz unten und wieder zurückfallen. Und ich denke, das hat auch wieder was mit Geduld zu tun. Und ich bete immer wieder, Herr, helf mir, dass mein geistliches Wachstum mir nicht so langsam geht. Danke, dass du mich in eine Person verwandeln willst, die den Zahn dieser Zeit übersteht, die sich nicht verrückt machen lassen muss. Und wir wissen alle, dieses Wort, das vor gut 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, das passt genau in unsere Zeit. Wir dürfen uns in Liebe ermahnen lassen. Wir dürfen Vertrauen haben. Wir können standhalten und wir können ausharren bis zum Ende. Und mit diesen Zusagen, denke ich, können wir gut leben. Und in dieser Zeit versucht der Mensch immer neue Energien zu erschließen, um die nächsten Jahrzehnte überleben zu können. Wir Christen, wir haben eine Energiequelle. die schon über 2000 Jahre alt ist. Und es ist der Heilige Geist, der ist weder veraltet noch aufgebraucht. Er weist uns den Weg zur ewigen Herrlichkeit. Und es heißt für mich, auf den dreieinigen Gott ist Verlass. Er enttäuscht niemand, auch wenn er mir manchmal enttäuschen. Jesus, Gott, bleibt treu. Wenn die Bibel von der Wahrheit Gottes spricht, dann meint sie seine Treue, seine Zuverlässigkeit, auf die der Mensch vertrauen kann. Vertrauen wir da wirklich immer drauf? Und wenn wir unsere Existenz auf die Wahrheit Gottes gründen, dann schenkt er uns ein sinnerfülltes, wahres Leben. Klingt es vielleicht ein bisschen arrogant? Aber ich denke, das war vor 2000 Jahren schon so. Das trennt wahre Christen von abgefallenen Christen. Ich möchte euch vielleicht jetzt nur ein kurzes Zeugnis erzählen. Ich war ja vor ein paar Wochen in der Klinik wieder in Erlangen. Es ist darum gegangen, meine Orientierung, mein Gedächtnis zu verbessern. Und dann hat mich diese Frau gefragt, ja, wen vertrauen Sie denn? Wo kommt denn Ihre Kraft überhaupt her? Und meine Antwort war, meine Frau und mein Glaube an Gott und an das, was in der Bibel steht. Die erste Frage, die sie gestellt hat, sind Sie ein Pfarrer? Da habe ich gesagt, nein, ich bin kein Pfarrer. Wieso können Sie sich sicher sein, dass das stimmt, was in der Bibel steht? Gut, ich habe damit ihr längeres Gespräch geführt, hat sie gesagt, ich muss Ihnen jetzt einmal was sagen. Es waren schon so viele hier in dieser Klinik. Waren schon so viele Menschen hier, haben sich beraten lassen, aber es hat noch keiner so eine Antwort gegeben wie sie. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist eigentlich schon wichtig, dass wir in der Bibel lesen. Und ich denke, na gut, jetzt fängt sie an als Psychologin, die wird mir jetzt aufklären, was wichtiger ist. Aber sie hat gesagt, gut, wenn Sie das für richtig halten und Sie Ihre Kraft daraus schöpfen können und Vertrauen auf Gott setzen können, dann ist es in Ordnung. Dann kann ich das so stehen lassen. Und ich habe gesagt, ja. Und es ist einfach mir wichtig, dass wir einfach das Wort Gottes einfach auch weitergeben. Ja. Und jetzt möchte ich vielleicht nochmal die drei Punkte kurz erwähnen, die mir wirklich wichtig geworden sind. Das ist wirklich Ermahnung, wenn sie liebevoll und rücksichtsvoll zum Ausdruck kommt. Kontrolle und Zurechtweisung, wenn sie im Sinne Gottes ist, ist auch gut. Vertrauen, Glaube, dazu gehört Geduld. Vertrauen auf seine Weisungen, Vertrauen ins Gebet. Und der dritte Punkt, Standfestigkeit. Wir leben in dieser Welt und mit der Hilfe Gottes und mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir bestehen in dieser Welt. Und da können wir auch getrost in die Zukunft gehen. In Jesus Christus erfüllt sich die Schrift. Und ich möchte mit einem Zitat schließen. Und es heißt, jedes Kind, das zur Welt kommt, bringt die Botschaft, dass Gott die Lust am Menschen noch nicht verloren hat. Und ich denke, das war für mich ein wichtiges Zeichen. Gott schenkt uns noch Kinder, wir können mit den Kindern umgehen, wir können den Kindern von Gott erzählen. Und das ist einfach für mich ein wichtiger Punkt gewesen und ist auch für mich jetzt noch, durch den ich doch noch auch geschwächt bin durch meine Krankheit und alles. Ich weiß, dass ich auf Gott vertrauen kann. Ich weiß, dass er mir weiterhilft. Aber wenn ich manchmal stehe und weiß nichts mehr oder weiß nicht mehr, wo ich bin, so weiß ich doch, Gott ist dabei und hilft mir weiter. Amen.